Liebe Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Bus Office. Wir nehmen euch heute mit nach Babelsberg in Potsdam und mit uns fährt heute der Rechtsanwalt Alexander Christ. Alexander Christ hat das Buch Corona-Staat geschrieben und eigentlich ist es keine juristische Abhandlung, sondern ein philosophisches Buch. Es geht um Begriffe wie Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Genau diese Themen sollen der Gegenstand dieses Gespräches sein. Herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist.
Danke, dass ich mitfahren darf.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut heute. Bisschen müde. Die Tage sind sehr anstrengend im Moment. Ein Termin jagt den anderen. Es gibt tatsächlich kaum einen ruhigen Tag. Meine Kinder beschweren sich, meine Frau beschwert sich. So langsam müsste mal eine Pause eintreten, aber es ist einfach wahnsinnig viel los und das macht natürlich ein bisschen müde, aber ansonsten geht's mir gut.
Naja, und du durchläufst ja gerade regelrecht einen Interviewmarathon. Du hast dieses tolle Buch Corona-Staat geschrieben und natürlich wirst du jetzt von Interview zu Interview eingeladen, um Rede und Antwort zu stehen. Aber das ist eben auch wahnsinnig begründet. Auch wir möchten ja heute deshalb mit dir sprechen, weil du allerdings schon viele Gespräche inhaltlich zu deinem Buch gegeben hast und es ging viel um die Juristerei in Bezug auf die Corona-Krise, die wir erleben, möchten wir heute den Fokus ein bisschen auf die ganz grundlegenden Gedanken und Gefühle richten, die dich veranlasst haben, dieses Buch zu schreiben. Das Fundament deines Buches sind ja wirklich diese drei großen Begriffe: Freiheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit. Und vielleicht, um das für den Zuschauer, auch für mich, von vornherein erstmal so zu verdeutlichen: Was ist denn im Allgemeinen Gerechtigkeit per Definition und was ist es für dich?
Ja, das ist natürlich gleich die absolut spannende Frage, die mich die ganze Zeit schon umgetrieben hat. Im Grunde hat mich dieser Begriff von Anfang an, als die Corona-Krise begann, 2020, verfolgt und nicht mehr losgelassen. Ich habe mir die ganze Zeit selbst auch die Frage gestellt, ob mein Gerechtigkeitsbegriff denn so stark abweicht von dem, was man vielleicht als Gerechtigkeitsdefinition in Lehrbüchern nachlesen kann. Ich glaube, es gibt gar nicht die eine Definition, sondern es gibt viele Definitionen, viele Versuche, den Begriff zu beschreiben, zu umschreiben, zu erklären. Man könnte sich vielleicht annähern und sagen, Gerechtigkeit ist ein Grundempfinden, das beschreibt, dass Dinge ausgewogen, gleich mit einem gleichen Maß abgewogen werden, dass ein Ausgleich gesucht wird, dass eine Lösung gesucht wird, die Wahrheit nach vorne bringt. Es gibt also Autoren, die betonen bei dem Begriff der Gerechtigkeit auch sehr schnell den Wahrheitsbegriff. Da habe ich mich immer schon gefragt, gibt es die eine Wahrheit? Oder kann man das vielleicht gar nicht so genau sagen? Für mich gab es auch immer sehr schnell die Gefahr, dass einzelne Begriffserklärungen in eine Art Ideologie abrutschen und dann so einen unumschränkten, unanfechtbaren Wahrheits- und Gerechtigkeitsbegriff in den Raum stellen. Das hat mich immer gestört. Ich konnte es aber tatsächlich nicht so richtig greifen. Corona hat jetzt tatsächlich, die Situation, die wir erlebt haben, hat jetzt tatsächlich dazu geführt, dass ich mir nochmal grundlegende Gedanken machen konnte. Und ich habe biografisch angesetzt sozusagen und habe mich an meine Großmutter erinnert, die immer zu mir gesagt hat, wenn ich irgendwas gemacht habe, das ist aber nicht recht, was du da machst. Ja, das ist nicht in Ordnung, wollte sie sagen. Und die Lösung, die ich gewählt hatte für irgendein Problem, die war aus ihrer Sicht keine richtige, keine rechte Lösung, keine gerechte Lösung, keine Lösung, die eine Situation so auflöst, dass sie befriedet ist danach. Das wäre für mich nämlich auch ein wichtiger Punkt von Gerechtigkeit, ne? dass eine Befriedung eintreten soll. Und das konnte sie immer sehr gut sagen, was nicht recht war an meinem Handeln. Sie konnte vielleicht nicht unbedingt sagen, was ich hätte machen sollen. Das hat sie mir nicht so vorgegeben, aber sie, das fand ich im Nachhinein, damals fand ich das schlecht, aber im Nachhinein finde ich das total gut, dass sie das nicht gemacht hat, weil das ist genau dieser ideologische Aspekt, der mir nicht gefällt, ne? Dass man immer sofort vorgegeben bekommt, was man tun soll. Mhm. Umgekehrt, man muss erkennen, wo Grenzen sind, was man nicht tun darf. Mhm. Und dann entsteht gerechtes Handeln aus meiner Sicht. Also ich versuche mich jetzt so ein bisschen anzunähern mit einer Umschreibung. Und so habe ich es auch im Buch gemacht. Ich habe auch da nicht die eine einzige, klare, eindeutige, ideologisch festgezimmerte Definition gegeben, der jetzt jeder folgen soll, sondern ich habe versucht, Denkanstöße zu geben durch Beispiele, durch Lebensbeispiele und so ein bisschen zu erklären, welche Fragen ich mir gestellt habe. Und ich hoffe, dass die Leser sich ähnliche Fragen stellen.
Muss jede Generation für sich erneut klären, was für sie Gerechtigkeit ist?
Ja, das muss, glaube ich, tatsächlich jede Generation immer wieder klären. Aber ich glaube, eigentlich kommen wir immer wieder auf den gleichen Punkt zurück. Aber man muss es sich immer wieder erkämpfen, genauso wie man sich Freiheit eben auch immer wieder erkämpfen muss. Genauso wie man immer den Frieden immer wieder neu schaffen, neu erhalten muss. Das sind alles keine Selbstverständlichkeiten. Ja, das sind alles keine Lebensumstände, die uns zufliegen oder für die andere zuständig sind. Also es ist nicht so, dass der Staat uns die Gerechtigkeit vorgibt oder die Freiheit schenkt, sondern dafür sind schon alle verantwortlich und dafür müssen schon alle aus meiner Sicht immer wieder kämpfen, jede Generation.
Wenn sich denn die Menschen dessen bewusst sind, dass sie in sich hineinspüren müssen und sich wie deine Großmutter fragen müssen, ist das recht gewesen? Könnte man vielleicht als kleinsten gemeinsamen Nenner sagen, der Gerechtigkeit liegt der kategorische Imperativ zugrunde, die goldene Regel, nach der wir leben sollen?
Ja, das gibt sicherlich Menschen, die dem etwas abgewinnen können. Ich habe mich auch mit Kant befasst und habe mir das angeguckt, ob das für mich eine Lebensregel sein könnte. In manchen Situationen kann ich dem etwas abgewinnen, aber tatsächlich nicht in allen. Der kategorische Imperativ ist auch nur eine mögliche Erklärung aus meiner Sicht. Und nur eine mögliche Deutungsform, die mir hilft. Vielleicht sollte ich an der Stelle mal erklären. Ich glaube, ich habe eine Grundabneigung, ich habe es ja in meiner Antwort vorher schon angedeutet, gegen so die eine Erklärung. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder eine Frage, einen Sachverhalt aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Und da kann es dann mal richtig sein und hilfreich sein, dass man den kategorischen Imperativ heranzieht und sagt, den kann man ja auch für sich nochmal ein bisschen formulieren, so dass er handlicher ist, dass man sagt, ich versuche so zu leben, dass das, was ich mache, auch für andere gelten kann. Ja, also ich gebe ein gutes Beispiel, steckt da ja auch drin. Das kann man durchaus mal machen, aber das ist sicherlich nicht die einzige mögliche Sichtweise. Und für mich war es immer wichtig und ist es immer wichtig, den Blickwinkel dann zu wechseln und dann mal von der anderen Seite auf ein Problem zu schauen. Und mir dann mal zu überlegen, was gibt es denn sonst noch für Aspekte? Muss denn alles, was ich mache, ein Vorbild für andere sein? Da kommen wir jetzt so ein bisschen in diese Solidaritätsdiskussion rein, in diesen Solidaritätsgedanken, der ja auch ganz stark bei Corona von Einzelnen herangezogen wurde, ne? Wo man gesagt hat, so muss gelebt werden, weil nur wenn auf diese Art und Weise gehandelt wird, dann entsteht Solidarität, dann ist man ein gleichberechtigtes Mitglied der Gesellschaft und darf mitmachen, hat dann Zugang, ne? Nur wer Maske trägt, nur wer sich impfen lässt, nur wer dies und jenes tut, der darf überhaupt einen Anteil an dieser Gesellschaft haben. Das wäre für mich jetzt ein völlig missverstandener Imperativ. Ja, so würde ich den auf gar keinen Fall verstehen wollen. Und das ist auch tatsächlich überhaupt keine Solidarität.
Lass uns den nächsten Begriff versuchen zu klären oder uns ihm anzunähern, nämlich die Freiheit. Mich hat sehr berührt in deinem Buch das Bild, was du dem Leser gegeben hast. Du möchtest auf einem Stein am Meer sitzen und möchtest, dass man dich in Ruhe lässt.
Ja, auf einem Stein oder ich habe auch geschrieben, als Jugendlicher saß ich in dem Fenster meines Zimmers und wollte in Ruhe lesen und wollte einfach nicht davon abgebracht werden von dem, was ich mir für den Tag als Plan vorgenommen habe. Dieser Stein und dieses Fenster, das sind natürlich Orte, wo ich auch andere ja jetzt erstmal nicht störe, ne? Wo ich im Prinzip für mich bin, wo ich meinen Plan verfolge, wo ich niemanden belästige. Natürlich, meine Eltern würden es wahrscheinlich damals anders erzählt haben. Die hätten gesagt, ich soll doch mal runterkommen von meinem Fenstersims oder von meinem Stein und irgendwas Sinnvolles für die Familie tun.
Den Müll rausbringen,
was auch immer. aber jedenfalls, ich für mich hatte meinen Plan und ich möchte meinen Lebensplan ungestört verfolgen. Und das ist tatsächlich das Leitbild, das ich auch nach wie vor in Anspruch nehme für mich. Und da möchte ich auch wieder hin. Ich möchte meinen Stein wieder zurückhaben, auf dem ich sitzen kann. Das ist mein ganz persönliches Ziel. Deshalb engagiere ich mich für mich. Ich möchte natürlich auch, dass meine Kinder auf ihrem Stein sitzen können. Ich möchte, dass Menschen reisen können. Ich möchte, dass Menschen nicht reisen, wenn sie nicht reisen wollen. Jeder soll das tun können, was er sich als Lebensplan vornimmt, und es soll ihm eben kein Lebensplan von irgendwelchen anderen Menschen gegeben werden. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt bei der Freiheit.
Ich glaube, dass wir uns alle noch nie so unfrei gefühlt haben wie in den letzten 2 Jahren. Was ist für dich Menschlichkeit?
Die Menschlichkeit ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Begriff, der sich auch jetzt wieder nicht in einem schnellen Schlagwort erklären lässt, sondern das beschreibt eine Grundwärme, ein Grundinteresse an dem anderen, an der anderen, an meinen Mitmenschen, an allem, was ich um mich herum sehe. Und das nimmt natürlich den Fokus jetzt von mir erstmal weg. Die Menschlichkeit hat sich aber auch auf mich zu beziehen. Das heißt, auch ein Anspruch, ich möchte selbst auch so behandelt werden, aber es nimmt den Fokus von mir weg. Und die Menschlichkeit ist für mich der wirklich wichtige Begriff, nicht eine vorgebliche Solidarität in einer Gesellschaft, die dort irgendwelche Regeln aufgestellt hat, die nicht meine sind, sondern die Menschlichkeit, die kann ich im Grunde in jeder Lebenssituation zur Geltung bringen, indem ich mich für den anderen interessiere, für seine Beweggründe, für seine Bedürfnisse, die Bedürfnisse aufnehme, nachfrage und dann versuche, die Bedürfnisse bestmöglich zu fördern. Ich habe mich sehr stark auch mit der gewaltfreien Kommunikation befasst, und Marshall Rosenberg hat es ja sehr, sehr deutlich und sehr klar und sehr exemplarisch an vielen Stellen formuliert. Es geht um die Bedürfnisse der anderen, für die ich mich interessiere, und wichtig ist, dass ich die zur Geltung bringen möchte, also ich fördern möchte, was andere Menschen um mich herum an Bedürfnissen formulieren. Darin zeigt sich Menschlichkeit, daran zeigt sich aus meiner Sicht ein wahres Teilhaben an dem, was um mich herum passiert. Das ist auch das vollständige Gegenteil eines Egoismus. Jetzt nehmen wir wieder die letzten 2,5 Jahre, da ist ja vielen Menschen vorgeworfen worden, dass sie nur an sich denken würden, wenn sie beispielsweise sagen, sie wollen sich nicht impfen lassen oder sie wollen keine Maske tragen oder sie wollen sich nicht testen. Das sei eine Form von Egoismus, die da zum Ausdruck kommt. Umgekehrt, die Menschlichkeit, wenn sie denn bei diesen Leuten vorhanden gewesen wäre oder sich gezeigt hätte, die diesen Vorwurf des Egoismus gemacht haben, die hätte eigentlich diesen Leuten sagen müssen, dass es wichtig ist, dass jeder eine Möglichkeit haben muss, seine Bedürfnisse zu äußern und sie dann auch tatsächlich bestmöglich zur Geltung zu bringen. Und das ist eben leider bei vielen auf der Strecke geblieben. Deshalb ist der Begriff der Menschlichkeit aus meiner Sicht wirklich ganz zentral. Ganz zentral.
Freiheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit, das sind ja alles Attribute, die jedem Menschen fundamental wichtig sind. Und sie wurden in der Corona-Krise bis heute benutzt, um eine Konformität zu erzeugen in der Gesellschaft unter den Bürgern. Ihr müsst euch an diese und jene Regeln halten, denn sonst seid ihr ungerecht gegenüber denen, die sich infizieren können. Ihr seid unmenschlich gegenüber denen, die ihre Angehörigen verlieren können. Ihr zieht den anderen ihre Freiheit, weil ihr die Pandemie verlängert und so weiter. Gesetzt den Fall, Corona wäre so gefährlich, wie man uns am Anfang hat glauben machen wollen. Oder es hätte eine Gefährlichkeit, sagen wir mal, wie Ebola oder das Marburg-Virus, irgendwas ganz Hässliches. Wie würdest du dann bewerten, was der Staat den Bürgern aufgelegt hat, auferlegt hat?
Also ich bin jetzt schon ein paar Mal gefragt worden, ob ich nicht ein gewisses Grundverständnis für die Handelnden auf staatlicher Seite hätte, ob man nicht vielleicht tatsächlich rechtfertigen kann, was da alles passiert ist. Also ich glaube, wenn wir ein ganz gefährliches Virus gehabt hätten, das zu Todesfällen in ganz anderen Größenordnungen, ganz anderen Zahlen geführt hätte, zu Erkrankungen in ganz anderen Größenordnungen geführt hätte, sozusagen täglich um uns herum gewesen wäre, denken wir vielleicht mal an auch an die Bilder, die man so aus den Pestdarstellungen kennt, wo ganze Ortschaften offensichtlich, so ist es ja in der Historie überliefert, dem Erdboden gleichgemacht worden sind durch diese Pest. Wenn das so gewesen wäre, dann hätte es, glaube ich, sehr schnell ein Verständnis aller gegeben, dass man aus eigener Einsicht sich einschränkt, aus eigener Einsicht bestimmte Maßnahmen ergreift. Was wir erlebt haben, ist ein Handeln des Staates, das sich als übergriffig und in jeder Kategorie als ja die Menschenwürde verletzend angesehen habe von Anfang an. Und die Analyse, die natürlich Teil meiner Vorbereitung zum Buch war, hat es eigentlich in jeder Hinsicht bestätigt, dass dieses übergriffige Staatshandeln, das hätte ich mir auch bei einer viel gefährlicheren Krankheit nicht vorgestellt, und das hätte ich auch da nicht für richtig erachtet, sondern da hätte es zu einer zu einem eigenständigen Handeln aller geführt, die dann gesagt hätten, also jeder für sich hätte dann gesagt, ich muss mich schützen.
Ich möchte nicht sterben.
Ich möchte nicht sterben und ich tue alles, um meine Sicherheit und damit auch die Sicherheit der anderen herbeizuführen. Was wir hier aber erlebt haben, war eben dieses Verordnete, ja, dieses übergriffige Staatliche und dann gleichzeitig natürlich auf Seiten Einzelner auch so ein Zurückfallen in der Haltung, der Staat wird schon richten. Der Staat ist dafür da, dass er mich schützt. Und das war natürlich auch ein sehr, sehr starkes Argument von staatlicher Seite, da zu sagen, wir versuchen Leben zu retten. Mhm. Ja, also das haben ja auch am Anfang gleich einige Politiker direkt von Anfang an in den Vordergrund gestellt. Es ist staatliche Pflicht, Leben zu retten. Niemand darf sterben, niemand darf erkranken. Und das muss der Staat herbeiführen. Da habe ich von Anfang an schon ein Gefühl gehabt, irgendwas läuft hier in der Begründung völlig falsch, weil es ist keine Staatsaufgabe, dafür zu sorgen, dass irgendeiner der Bürger jetzt nicht selbst seine Gesundheit weiter beachtet, sondern dass der Staat jetzt sozusagen eine Gesundheitsüberwachung herbeiführt. Das ist nicht die Aufgabe des Staates. Es ist ja schließlich auch keine Naturkatastrophe. Es wurde aber tatsächlich in den Rang einer Naturkatastrophe erhoben. Ja, es kam über die Menschen. Man hat also mit starken Bildern gearbeitet und hat das natürlich dann sehr schnell als Begründungshintergrund die ganze Zeit mitgeschleppt. Das hat dann zu dieser bekannten Angst auch geführt und zu allem anderen, was wir erlebt haben. Also summa summarum, auch bei einer wirklich dramatischen Krankheit hätte ich auf die eigene Einsicht der Einzelnen gesetzt. Und auch da hätte ich nicht den Staat in der Verpflichtung gesehen, durch übergriffige Freiheitsbeschränkungen Gesundheit zu verordnen.
Weil ja auch gesundheitliche Eigenverantwortung ein Teil der Freiheit ist, ja. Viele Ärzte und auch Juristen, die möglicherweise am Anfang in den ersten Wochen, als Corona ausgebrochen ist, erstmal aufgescheucht durch die Gegend gelaufen sind, kopflos, vielleicht wirklich sich gefürchtet haben, haben nach einigen Wochen eigentlich merken müssen, die Leichenberge bleiben aus. Ja. Ich habe zwar ein Cluster von Patienten in meiner Praxis, aber das ganz schlimme Ende ist doch nicht eingetreten. Und es hätte eigentlich vor allem in dieser Fachwelt zu einer Beruhigung führen müssen. Mhm. Natürlich auch an den Hochschulen, an den medizinischen Fakultäten, in breiten Kreisen der Wissenschaft, aber eben auch bei den Juristen. Hat deiner Meinung nach da diese Riege sowohl der Juristen als auch der Ärzteschaft versagt?
In der Breite auf jeden Fall. Das ist sehr enttäuschend für mich nach wie vor, wie viele Juristen tatsächlich immer noch in einer Angsterstarrung sind und aus der irgendwie nicht rauszukommen scheinen. Bis heute nicht klar sehen, was an Freiheitsrechten aufgegeben worden ist. Bis heute nicht den Mut zusammenbringen, zu sagen, wir müssen für unsere Grundrechte einstehen. Wir müssen alle zusammen, alle Juristen müssen zusammen dafür kämpfen, dass die Grundrechte wieder vollständig in Kraft gesetzt werden. Und es müssen Sicherungsinstrumente ins Grundgesetz aufgenommen werden, dass die Grundrechte nie mehr so eingeschränkt werden dürfen und können, wie das bisher der Fall war. Da bin ich sehr enttäuscht. Von den Ärzten kann man auch in der Breite nur enttäuscht sein, wenngleich bei den Ärzten gab es sehr schnell deutliche Stimmen von Einzelnen. Mhm. Das hat tatsächlich dort auch nicht dazu geführt, dass die Masse mitgerissen worden ist. Ich glaube, es gab in der Masse der Hausärzte, in der Masse der Krankenhausmediziner gab es tatsächlich auch nur dieses Mitmachen. Und dieses Mitschwimmen und auch, ob es in Angst war oder einfach nur um den eigenen beruflichen Karriereweg nicht zu gefährden. Mhm. Das vermag ich nicht zu beurteilen. Das sind sicherlich unterschiedliche, ja, individuelle Gründe, die dazu geführt haben. Aber jedenfalls, es war auch da kein Mut, ja, sondern nur von Einzelnen. Ja, also beide Berufsgruppen haben ziemlich versagt aus meiner Sicht. Für die Juristen, denen ich angehöre, das habe ich auch im Buch geschrieben, schäme ich mich tatsächlich. Für die Richter schäme ich mich, die völlig vergessen haben, was ihre Aufgabe ist. In der Breite, Ausnahmen gibt's immer. Die habe ich auch erwähnt. Also einzelne Ausnahmen sind im Buch ja auch sehr klar erwähnt. Ich habe mit den beiden Weimarer Richtern persönlich gesprochen. Teile des Gespräches sind im Buch wiedergegeben. Also ich möchte schon deutlich machen, dass es einzelne starke Stimmen gab, mutige Stimmen, aber in der Bandbreite haben diese beiden Professionen schon sehr versagt, ja.
Ja, und an den mutigen Beispielen wurde ja recht schnell ein Exempel statuiert.
Genau, da gab es dann zumindest in einem Fall Hausdurchsuchungen und eine Anklageerhebung. Das ist natürlich ein Tabubruch, der nochmal alle Grenzen gesprengt hat. Und da hat der Rechtsstaat für mich seine Unschuld völlig verloren. Also da ist für mich ist da ganz viel zusammengebrochen und für viele Kollegen, mit denen ich mich unterhalten habe, auch. Das war eine Grenzüberschreitung, gegen einen Richter vorzugehen, der nichts anderes macht als seine Arbeit. Ja, er hat ein Urteil gesprochen, das man danach in der nächsten Instanz auch aufheben konnte. Er hat also nur seine Arbeit gemacht und diesen Richter mit einer Hausdurchsuchung zu verfolgen, das hat mich echt schockiert. Also da, glaube ich, haben wir den beginnenden Totalitarismus erlebt.
Und weil es eben so ganz wenige Beispiele sind, hat der Leser der Zeitung oder der Zuschauer vom Fernseher dann diese Einsicht, naja, das ist mal ein schwarzes Schaf gewesen, aber im Großen und Ganzen sind ja Richter und Anwälte und unsere Ärzte so ganz moralisch aufgeladene Menschen, die einem ganz seriösen, gemeinnützigen Beruf nachgehen. Aber ich frage mich dann, stimmt es denn, sind denn Ärzte und Anwälte per se gute Menschen oder sind es einfach nur normale Menschen?
Nein, das sind ganz normale Menschen, klar. Aber ich glaube, Ärzte wollen halt schon was Gutes tun, ne? Und Anwälte wollen ja auch was Gutes tun und wollen anderen helfen. Das sind eben zwei exemplarische Berufsgruppen. Es gibt ja noch mehr, aber eben zwei exemplarische Berufsgruppen, wo im Vordergrund steht, anderen Menschen, die in eine Notlage geraten sind, zu helfen. Mhm. Das habe ich neulich auch mal spaßhalber gesagt. Ich weiß auch nicht, warum ich mich immer mit der Not und mit den Problemen anderer Menschen beschäftige. Das tut man natürlich als Arzt und als Jurist auch nicht ganz uneigennützig. Erstens möchte man von etwas leben und zum anderen tut es ja auch gut, wenn man anderen Menschen helfen kann. Also das muss man einfach ganz klar sagen. Dieses Helfen steht im Vordergrund, anderen Menschen was Gutes tun steht im Vordergrund. Das ist aber bei den Ärzten ja auch ins Gegenteil umgeschlagen, ne? Also Ärzte, die dann gesagt haben, ich sehe den Gesundheitszustand meiner Patienten gefährdet, wenn die Maske tragen müssen, hatten auch Hausdurchsuchungen. Also auch da hat es nicht gereicht, Gutes tun zu wollen und das Beste für die Patienten im Blick haben zu wollen. Auch da wurde man dann von der Staatsideologie verfolgt und in die Ecke gestellt, wenn man etwas anderes gemacht hat als das, was vorgegeben war. Du hast die Frage gestellt, sind Ärzte, Juristen,
sind es die besseren Menschen?
Mhm. Also sie sind auf jeden Fall, denke ich, genauso anfällig für Irrwege wie alle anderen Menschen auch. Und sie sind auch anfällig für Ängste. Und ich habe in vielen, vielen Richteraugen echte Angst gesehen vor diesem Virus und auch echte Angst davor, ausgegrenzt zu werden. Mhm. Wenn ein Richter ein Urteil spricht, nehmen wir mal dieses Beispiel, mit dem er sich deutlich absetzt von seinen Kollegen, dann fällt das auf und dann wird das besprochen danach. Und das wollen Richter nicht. Die wollen nicht auffallen. Die wollen Urteile machen, die nicht auffallen, die sich einbinden in das, was so in der Rechtsprechung eben im Moment gerade
konform
ist, ja, genau, was im Moment gerade eben an der Tagesordnung ist. Und im Moment ist an der Tagesordnung Leute, die eben auf einer Demonstration den Abstand nicht eingehalten haben, zu verurteilen, weil der Staat es so vorgegeben hat. Und da setzt meine Kritik ein. Ein Richter muss unabhängig bleiben. Ein Richter muss ein unabhängiges Urteil treffen und er muss den Sachverhalt beurteilen und er darf nicht einfach nur dem Staat und seiner Ideologie folgen, was hier passiert ist.
Denkst du nicht, dass bei, wenn ich jetzt Richter bin und ich, mir obliegt die Aufgabe, ein Verfahren zu leiten, ein Urteil zu sprechen, beispielsweise zu Polizeigewalt, ist der Richter nicht auch seinem Gewissen verpflichtet?
Ja. Natürlich, also er müsste sich jetzt auch wieder orientieren an Begriffen wie Gerechtigkeit, Freiheit, ja, Menschenrechte, Menschenwürde, Menschlichkeit. Die Begriffe, die wir vorher versucht haben, mal so anzureißen, die sind auch an der Stelle für den Richter bindend. Das könnte man jetzt mit seinem Gewissen verpflichtet umschreiben, denn das beinhaltet ja all das. Aber vor allem muss der Richter wirklich unabhängig neutral auch unabhängig vom Staat ein Urteil fällen.
Darum hatten wir ja die Gewaltenteilung. Du hast ja promoviert zu Montesquieu, er ist ja eigentlich der Vater der Gewaltenteilung. Ja, und du kritisierst in deinem Buch und in vielen Interviews, die du gegeben hast, natürlich die Aufhebung dieser Gewaltenteilung sehr zu Recht, weil dann natürlich unsere Rechtsstaatlichkeit massiv in Gefahr ist. Tja, dass Richter ihrem Gewissen nicht folgen können, weil sie Ängste haben oder weil sie in Zwängen unterliegen und möglicherweise auch Regionalpolitiker und Ärzte, das ist eine ganz große Katastrophe. Und das Gewissen wird auf der anderen Seite ja auch benutzt und die Moral, um diese Agenda des Staates umzusetzen. Es wird ja permanent appelliert an die Staatsorgane, an den einzelnen Beamten, an den Lehrer, aber auch an jeden anderen Bürger. Ihr müsst moralisch handeln, ihr dürft euch nicht treffen, sonst gefährdet ihr Menschenleben und so weiter. Also es findet ja ein wahnsinniger Missbrauch statt, was das Gewissen und die Moral unter den Menschen betrifft.
Weil eben eine bestimmte Moral vorgegeben wird. Weil eben genau. Nicht mehr eine freie Entscheidung des Einzelnen als der richtige Weg gesehen wird, sondern eine vorgegebene Moral, die verordnet wird und der eben alle zu folgen haben. Und das ist natürlich ein Grundproblem, mit dem wir es in der nächsten Zeit noch ganz massiv zu tun haben werden. Da ist Corona aus meiner Sicht nur ein erstes Beispiel, an dem das sehr, sehr deutlich geworden ist, was alles möglich ist, wenn der Staat eine solche Ideologie vorgibt. Ich habe zwischendurch mal nach Begriffen gesucht und überlegt, was man dazu sagen kann. Das changiert so ein bisschen. Ideologie ist jetzt vielleicht noch das harmloseste. Hygienetotalitarismus könnte man auch sagen. Hygieneregime. Also es ist jedenfalls eine gewisse Staatsraison verordnet worden oder bekannt gegeben worden, ausgegeben worden, und nach der müssen sich alle, die dem Staat zuarbeiten, richten, und die muss geschützt werden. Und das hat man dann eben gesehen, das machen dann Richter, das machen dann Polizisten, Politiker sowieso, auf allen Ebenen bis hin zu den Regionalpolitikern. Das machen dann sogar Menschen, die dem Staat so ein bisschen ferner stehen, wie zum Beispiel Zugschaffner. Die werden auch eingespannt in diese Verteidigung der Staatsräson. Es ist also alles erlaubt und richtig, nur noch das richtig, was diese Staatsräson am Leben erhält. Und die lautet, jetzt während Corona Abstand halten, zu Hause bleiben, sich vereinzeln, nicht treffen, dann nicht verreisen oder nur sehr kontrolliert verreisen, unter genauer Angabe von wo nach wo, und das Ganze digital noch abgefedert, so dass man also die Spuren lückenlos nachverfolgen kann. Das war die Staatsräson jetzt zu Corona-Zeiten. Und wir werden wahrscheinlich, so meine etwas düstere Prognose, wir werden das wahrscheinlich auf allen anderen Gebieten, die uns in den nächsten Jahren vor die Tür gelegt werden, wenn wir das wieder erleben. Beim Klima wird es auch wahrscheinlich wieder nur eine Staatsräson geben, der alle folgen müssen und die verteidigt werden muss. Bei der Geldpolitik dasselbe Thema. Und wir werden erleben, dass der Einzelne, das Individuum und seine Freiheitsrechte immer mehr zurückgedrängt werden. Das ist eine etwas düstere Prognose, aber ich muss sie aussprechen, weil ich glaube, es ist wichtig, jetzt den Blick nicht zu verdecken, sondern tatsächlich genau hinzuschauen.
Und ich teile diese düstere Prognose, und ich würde es auch noch ergänzen um die angeblichen Segnungen der Digitalisierung. Und es wird ja alles vermeintlich begründet mit dem Guten. Corona ist für eure Gesundheit, die Corona-Politik. Die ideologisch aufgeladene Klimapolitik ist für die Umwelt, für die Natur, für den Erhalt des Klimas. Da kann ja keiner was gegen sagen, es klingt ja ganz gut. Und die Digitalisierung ist, damit euer Leben einfacher wird und so weiter. Ja, aber ich sehe und befürchte auch das Ende der individuellen Freiheit, wenn der Staat das Gewissen der Menschen ersetzt und das Handeln vorgibt. Es wird ein schlechtes Gewissen gemacht, aber die Menschen bedienen ihr eigenes Gewissen nicht mehr. Und das wird natürlich durch die vierte Gewalt, durch die Medien, die ich vierte Gewalt nenne, weil sie eine Gewalt ist, aber sie ist eben leider nicht unabhängig, wird das ermöglicht. Menschen haben eben die Einflugsschneisen, Ohren und Augen, und wir können uns kaum dagegen wehren, ob wir wollen oder nicht, dass wir permanent Schlagzeilen sehen, dass wir permanent das Radio hören, und da wird uns die Agenda bezüglich, ach was weiß ich, ob das nun Corona ist oder ob das der Ukraine-Krieg ist. Wir müssen jetzt alle solidarisch mit der Ukraine sein. Du sollst darüber nicht selber nachdenken und dir dein Urteil bilden. Du musst solidarisch sein, ganz egal, ob es da möglicherweise noch andere Perspektiven gibt. Und wie schaffen wir das denn, Alexander? Vielleicht nicht wir beide. Ich denke, wir versuchen uns ja breit aufzustellen und breit zu informieren. Aber wie schaffen das denn, die Vielzahl der Menschen ihrem eigenen Gewissen wieder zu vertrauen, für sich selbst entscheiden zu können? Ist das recht oder fühlt sich das eigentlich unrecht an, obwohl ich die Regel ja befolge, wie es der Staat mir sagt?
Ja.
Wie schafft man das denn? Die Menschen müssen doch vollkommen zerrissen sein.
Ja. Also ich denke auch, die Menschen sind tatsächlich zerrissen, aber manche lassen es nicht an sich ran. Wir haben es ja mit einem Phänomen zu tun, das uns seit einigen Jahren schon so schleichend eingeholt und umgeben hat. Und ich glaube, es ist jetzt auch einfach wieder mal nur am Beispiel Corona so richtig gut sichtbar geworden. Aber es ist schon auf vielen Ebenen in der Vergangenheit so gewesen, dass Bilder, die aus mir selber entstehen, verloren gegangen sind bei vielen Menschen. Ja, und an diesem Bildverlust sind jetzt so vorgefertigte Bilder gesetzt worden, staatlicherseits oder von Influencern oder von Leuten, die sich als solche fühlen und dann irgendwie verdeckt Botschaften vermitteln. Da werden Bilder vorgefertigt, die werden mir hingelegt und das ist dann dieses eine Bild, von dem du gesprochen hast, dem ich jetzt zu folgen habe. Also im Moment das Bild: Die Ukraine ist gut, der Russe ist böse und wir müssen alles tun, damit die Ukraine gewinnt. Ich habe jetzt dazu eine sehr vielschichtige Meinung, wie zu vielen Problemen, die uns im Moment umgeben, auch. Ich bin immer alarmiert, wenn ich eine Botschaft vorgelegt bekomme und die soll es sein. Das lässt mich genauer hingucken. Das haben wir bei Corona erlebt, das erleben wir jetzt im Beispiel Ukraine, das erleben wir beim Beispiel Klima, beim Beispiel Digitalisierung, all die Stichworte, die du genannt hast. Es ist immer das gleiche Muster. Es werden erst den Menschen die Möglichkeiten geraubt, sich selbst eine Meinung zu bilden. Dann gibt es auch viele, die stumpfen da ab, die lassen sich da zurückfallen und nehmen das hin, ja, und machen sich die Mühe nicht, wenn ich das jetzt mal so vereinfacht sage, machen sich die Mühe nicht, hinter den Vorhang zu gucken. Ich werde da aufmerksam und ich werde stutzig, wenn mir ein Bild hingelegt wird, von dem gesagt wird, das muss es sein und nichts anderes. Nur diese Meinung ist richtig. Und dann will ich hinter den Vorhang gucken. Und jetzt glaube ich, das war deine Frage, wie schaffen es die Menschen? Ich glaube, dass jeder diese Fähigkeit grundsätzlich hat, hinter den Vorhang zu gucken. Und noch wichtiger, einen Sachverhalt aus verschiedenen Perspektiven sich anzuschauen, aus verschiedenen Blickwinkeln. Wirklich ein ständiger Wechsel der Blickrichtung. Und in diesem Wechseln der Blickrichtung entsteht dann eine Art, im Idealfall, Zwiegespräch mit mir selber. Ich kann dann mich ein bisschen außerhalb meiner eigenen Person stellen, mich beobachten, wie ich in einer Situation gerade bin und dann überlegen, will ich so mit meinem Mitmenschen sein? Ist es die Art und Weise, wie ich mit jemandem sein möchte, wie ich mit jemand umgehen möchte? Und dann kommen jetzt verschiedene, ich habe das Landmarken einer gewissen Orientierung genannt, da gibt's ganz unterschiedliche. Ich habe gar nicht alle aufgezählt im Buch. Manche Menschen lassen sich leiten durch die Natur und sagen, ich finde in der Natur Regeln, ich finde Naturgesetze und die helfen mir zu bewerten, wie etwas ist. Andere sagen, ich habe einen Glauben. Ja, der Glaube hilft mir sehr. Da finde ich bestimmte Orientierungspunkte, die mir sagen, wie ich mich zu verhalten habe. Manche Menschen nehmen dann vielleicht den kategorischen Imperativ von Kant zur Hand. Andere orientieren sich vielleicht am Mitleid im Sinne Rousseaus und sagen, das ist für mich ganz wichtig zu sehen, wer leidet und wie kann ich dem Abhilfe schaffen und kann das auf mich überspringen. Es gibt unterschiedliche Landmarken, die man benutzen kann. sicher kommen auch Normen aus der Gesellschaft. Wenn ich mich also
Brauch und Sitte hattest du auch genannt im Buch.
Also es gibt eine ganz wichtiges nur, es ist nicht eine einzige Landmarke, die eine bestimmende, sondern die müssen im Wechselspiel sich gegenseitig ständig austarieren und überprüfen. Und das ist dieses Zwiegespräch, das stattfindet. Und das kann, glaube ich, jeder machen. Und deshalb glaube ich auch, dass jeder Einzelne, jeder Lehrer, jeder Polizist, jeder Richter, jeder Politiker hätte die Möglichkeit gehabt zu sagen, hier ist eine rote Linie und die wird nicht überschritten. Die kann ich für mich nicht überschreiten. Zum Beispiel hätte das aus meiner Sicht passieren müssen, wenn Lehrer sich überlegen, ihre Schulkinder, die ihnen anvertraut sind, den ganzen Tag mit Masken im Klassenzimmer sitzen zu lassen. Oder den Kindern Stäbchen in die Hand zu geben, die sie dann so lange in den Mund nehmen sollen oder in die Nase stecken sollen, bis die Nase blutet oder von den Stäbchen Partikel abfallen. Das hätte jeder erkennen können. Und da hätte jeder für sich sagen müssen, stopp. Und dazu rufe ich auf, dass jeder wirklich sich diese Mühe macht und sich das überlegt, ständig im Zwiegespräch mit sich selbst. Und dann, glaube ich, entsteht im Zusammenspiel mit der Menschlichkeit Gerechtigkeit.
Genau, da hast du jetzt gerade wieder die Menschlichkeit genannt, die mir jetzt auch auf der Zunge lag. Vielleicht ist das Beispiel mit den Lehrern und den Schülern dafür nicht ganz geeignet, aber sagen wir mal, der Polizist bei der Demonstration, der mit unverhältnismäßiger Härte und Gewalt gegen einen Demonstranten vorgeht, weil er zum Beispiel die Mund-Nasen-Bedeckung im vorgegebenen Territorium nicht getragen hat. Kann der Polizist den Gegenüber überhaupt menschlich beurteilen, weil ihm ja die Empathiefähigkeit in dem Moment genommen wurde? Die Frage. Weil die Medien und die Politik den Querdenkern das Menschsein quasi abgesprochen haben. Wir sind unmenschlich, wir sind Egoisten, wir haben es nicht besser verdient, darum darf man mit uns gar nicht empathisch umgehen. Und da frage ich mich, hätte Jesus Christus das auch so gesehen?
Ich komme gleich auf diesen Punkt deiner Frage, aber ich muss ganz kurz noch was zu den Polizisten sagen. Ich war auf ganz vielen Demonstrationen in den letzten 2 Jahren. Wenn man in die Augen der Polizisten geguckt hat, dann hat man festgestellt, dass bei vielen, bei ganz vielen genau diese Empathie da war.
Ja.
Und das hat mich ermutigt. Das hat mich auch immer wieder ermutigt, auf die Demos zu gehen. Ich war da beobachtend vor allem auch und habe geguckt, ob die Dinge aus rechtlicher Sicht so ablaufen, wie wir uns das vor dem Hintergrund des Grundgesetzes vorstellen und vor dem Hintergrund der Menschenrechte und der Menschenwürde vorstellen. Da habe ich gesehen in den Augen der Polizisten, da ist dieses empathische Funkeln. Ja, das ist da. Aber es war eben bei vielen auch nicht da, weil sie es nicht zugelassen haben.
Du hast
das weil sie es weggedrängt haben.
Genau. Die mich wahnsinnig betroffen gemacht haben.
Ja, das sind nur Beispiele. Also ich hätte noch Dutzende andere Beispiele ins Buch unterbringen können. Ich habe mich auf einige wenige beschränkt, weil ich glaube, dass die Leser ja auch ähnliche Situationen selbst erlebt haben. Und ich glaube, man kann ganz gut dann vielleicht ein Beispiel, das ich bringe, gegen ein anderes Beispiel austauschen, das man selbst erlebt hat. Waren jetzt einfach Beispiele, die ich erlebt habe. Kinder, die weggerissen worden sind von Eltern. Ganz schlimm, fand ich ganz fürchterlich. Also es war für mich das bedrückendste Ereignis überhaupt in Berlin. Überhaupt alle Demos in Berlin waren von Gewalt gekennzeichnet. Aber nur, weil Einzelne diese Empathie nicht zugelassen haben. Ich glaube, dass sie sie haben. Ganz oft habe ich dann auch Szenen erlebt, wo dann ältere, erfahrene Polizisten dazugegangen sind, eingeschritten sind und die Jüngeren wieder rausgezogen haben und die gestoppt haben, die gebremst haben. Und dann hat man die im Zwiegespräch erlebt. Ja, der erfahrene Polizist redet auf einen jüngeren Kollegen ein und macht ihm klar, so ein bisschen im Hintergrund, ich stand ja da relativ nah dabei, du bist zu weit gegangen. Und dann hat man gemerkt, wie die sich dann zurücknehmen manchmal, ne? Aber viele halt auch nicht. Und das ist genau das, was ich beschreiben will, damit jeder auch in seiner Lebenssituation, in seinem Alltag solche Situationen erkennt, ja? Und wirklich merkt, da muss man einschreiten, da muss man den Mut haben, dann dazwischen zu gehen. Klar, das fällt einem Anwalt leichter, ich weiß. Viele denken dann, da halte ich mich raus, aber mit Ruhe und Sachlichkeit dazwischen gehen, mit Mut einzuschreiten oder ein deutliches Wort zu sprechen, nicht zu brüllen und nicht jetzt selber Gewalt zu zeigen. Das ist nicht der richtige Weg, sondern friedlich, deutlich, mit Mut klar machen, Stopp, bis hierher und nicht weiter. Das ist so wichtig und das müssen wir einfach uns bewahren aus dieser Corona-Zeit für die nächsten Herausforderungen, die kommen.
Das ist dann wahre Solidarität, oder? In Form eben dieser Zivilcourage. Ich setze mich für meinen Mitmenschen ein, der gerade in Not ist.
Ja, Zivilcourage ist eine Selbstermächtigung, ein sich klar werden, dass hier ein Handeln erforderlich ist. Also da passt dann der Untertitel meines Buches hervorragend, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht natürlich, aber eben auch Menschlichkeit, ein menschlicher Widerstand. Und jetzt kommen wir auf deine Frage, was hätte
Jesus Christus getan?
Also er hätte zumindest erstens mal keine Kirchen geschlossen, glaube ich. Das hätte er nicht gemacht. Er hätte auch nicht Weihwasserbecken durch Desinfektionsmittelspender ausgetauscht. Das hätte er, glaube ich, auch nicht gemacht. Er hätte, glaube ich, einen menschlichen Mut gezeigt. Und das ist mit Sicherheit auch, gehört auch zu den enttäuschendsten Elementen dieser letzten 2,5 Jahre, was von Seiten der Kirchen hier dargeboten wurde. Das ist so enttäuschend, das ist ein Totalausfall. Ich habe ganz viel zu diesem Thema recherchiert und mit vielen Leuten gesprochen, die sich entsetzt gezeigt haben, wie ausgegrenzt sie aus ihrer Kirche waren, wie sie ausgeschlossen wurden. Guter Freund Daniel Langhans hat mir berichtet, dass er Gottesdienste außerhalb der Kirche mitfeiern musste, weil er nicht in die Kirche rein konnte mit anderen Gläubigen zusammen. Mussten sich dann außerhalb positionieren und haben den Gottesdienst quasi von außerhalb mitverfolgt, was gar nicht geht, weil ja dieses Feiern im Gotteshaus und dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist ja genau das, worum es eigentlich gegangen wäre. Wie überhaupt muss man sagen, worum wäre es denn gegangen in der Krise? Es wäre darum gegangen, zusammenzustehen, ja, zusammenzuhalten, sich zu umarmen. Also das Gegenteil von dem, was uns vorgegeben wurde. Ja, man hätte sich umarmen müssen. Denken wir mal an die Pest. Die Helden waren die, die in die Pestkrankenzimmer gegangen sind. Ja, das waren die wahren Helden der Zeit, die da reingegangen sind und die den Leuten Mut zugesprochen haben, die Leute versorgt haben, so gut es ging. Und was haben wir jetzt für eine Marschrichtung ausgegeben bekommen? Abstand halten, sich nicht treffen, die Alten im Stich lassen, ja, sie in den Pflegeheimen alleine lassen, die Kinder möglichst schnell wieder mit Maske und Test in die Schule schieben. Weil klar, natürlich die Eltern arbeiten gehen mussten, aber auch da hätte eigentlich der Zusammenhalt, das wäre der richtige Weg gewesen. Ich mache jetzt den Eltern keinen Vorwurf, wenn die Leute Geld verdienen müssen, ist es natürlich so. Das ist natürlich noch ein anderes Problem in unserer Gesellschaft, dass ein Alleinverdiener ja schon fast nicht mehr reicht, sondern man braucht im Prinzip ja beide Eltern, die Geld verdienen. Aber all das hat natürlich dazu geführt, dass wir Probleme irgendwie technisch gelöst haben, ja. Und das hätte, glaube ich, Jesus Christus nicht gemacht. Er hätte versucht, einen menschlichen Weg zu finden.
Eugen Drewermann, der dir sicherlich bekannt ist, der Theologe, hat in seiner Neujahrsansprache auch von Jesus gesprochen und dass Jesus zu den Leprakranken hingegangen ist, zu den Aussätzigen. Und er hätte auch einem Corona-Kranken Trost gespendet und hätte ihm die Hand aufgelegt. Aber das ist reine Spekulation.
Genau, und stattdessen haben wir einen Papst, der sich wahrscheinlich hat impfen lassen und glaubt, dass ihm also technische Hilfsmittel an der Stelle einen größeren Nutzen bringen als sein Glaube, der dann auch keine tröstenden Worte gesprochen hat, die dazu geführt haben, dass die Kirchen geöffnet blieben und so weiter und so fort. Also auch da erleben wir einen Totalausfall, wie auf staatlicher Seite, auf ganzer Linie. Deshalb habe ich ja auch an einer Stelle des Buches davon gesprochen, dass wir im Moment ein ja, wahrscheinlich kompletten Zusammenbruch unserer bisher bekannten Kultur erleben. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das ein zu starker Begriff ist. Ich glaube, es ist tatsächlich so. Uns bricht im Moment gerade alles an kulturellem Fundament weg, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir nicht Nein sagen. Es gibt genügend Menschen, die Nein sagen, und auf die setze ich meine Hoffnung.
Du hast ja vorhin gesagt, dass viele Eltern schon alleine aus Zwang, weil sie Geld verdienen müssen, ihre Kinder dann in diese Bildungseinrichtungen geben müssen, auch wenn sie von ganzem Herzen uneinverstanden sind mit den Maßnahmen, die auch die Kinder tragen müssen. Und die Zukunft, die uns bevorsteht, wird ja noch stärker in die Privatsphäre auch der Familien eingreifen. Wenn es kein Bargeld mehr gibt, dann ist der Bürger noch gläserner als vorher. Wenn es Bewegungseinschränkungen gibt aufgrund von Klimazielen, die umgesetzt werden müssen, das sind ja überhaupt keine Dinge, die der normale Bürger noch mitdiskutieren kann. Wir haben eine repräsentative Demokratie und da können wir irgendeine Partei wählen, die dann ein Einheitsprogramm umsetzt. Alexander, was können wir denn machen als Zivilbevölkerung, als Bürger, um uns diese Freiheit wieder zurück zu erstreiten? Ja. Denn wenn der Weg so weitergeht, dann bin ich vollkommen bei dir, dann landen wir wirklich in einer Dystopie, die mir wahnsinnige Angst macht. Mhm.
Genau, das ist auch eine Vorstellung, die ich absolut sehr gut verstehen und teilen kann mit dir. Ich habe auch manchmal so Bilder im Kopf, wo ich mir ausmale, wie wird das werden, ja, wenn man sich quasi nicht mehr aus der eigenen Wohnung rausbewegt, weil man alles bestellt, wenn man Geld zugeteilt bekommt, aber nicht in Form von Bargeld, sondern in Form von Wohlverhaltens Beträgen, die dann widerspiegeln, ob man schön mitgespielt hat, ob man sich brav an alles gehalten hat, was der Staat gerade aktuell vorgibt. Das macht mir natürlich auch Angst, klar. Solche Bilder sehe ich. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir genau jetzt an der Stelle diesen düsteren Punkt verlassen müssen und deutlich machen müssen, dass es unheimlich viele Menschen gibt, die so nicht leben wollen. Das sind viel mehr, als wir glauben. Die Menschen wollen so nicht leben. Es gibt einige, die finden es vielleicht gemütlich und praktisch und so schön, dass man mit der Hand vielleicht irgendwann mal seine Haustür aufmachen kann, weil ein Chip unter der Haut ist oder damit bezahlen kann. Aber es gibt unheimlich viele Menschen, das beruhigt mich ungemein, die das nicht wollen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, uns wirklich sichtbar zu verbinden. Unsere Aufgabe ist es, deutlich zu machen, wie viele wir sind. Das kann man bei jeder Gelegenheit tun, beispielsweise jetzt demnächst wieder in Berlin. Man kann aber natürlich auch deutlich seine Meinung sagen. Ich habe es ja vorher gesagt, es braucht mutige Einzelne, die in kritischen Situationen ihre Stimme erheben, was sagen, wo andere schweigen. Das können wir alles tun und wir können natürlich auch uns in kleinen Gemeinschaften lokal zusammenschließen, das halte ich auch für ganz wichtig, um da eine parallele Struktur zu schaffen, die uns einfach in einer Gemeinschaft ein Zusammenleben nach unseren gemeinsamen Werten ermöglicht, wo uns der Staat vielleicht diese Werte in der Gesellschaft wegnehmen will. Also die Gemeinschaft ist einfach ein viel stärkeres Bild. Es ist mir auch im Zusammenhang mit dem Buch klar geworden, mit der Arbeit am Buch klar geworden, das, was die Gesellschaft verkörpert, ist oft nur das, was uns vorgegeben wird, was uns irgendwie hingelegt wird als Ersatzbild, ja, als Muster, dem wir zu folgen haben. Aber viel stärker ist die Gemeinschaft und sind die Individuen, die in der Gemeinschaft zum Tragen kommen und dort auch geschätzt werden und die Gemeinschaft wiederum stützen. Das ist ein viel stärkeres Bild als die anonyme Gesellschaft, die uns irgendwelche Normen vorgibt, die nun plötzlich gelten sollen. Also das kann jeder machen, da kann jeder mitarbeiten, Widerstand zeigen, Nein sagen, mutig sein und nicht die Angst haben, dass man sich gegen den breiten Strom der angeblich so vielen anderen wendet. Ich glaube, die Anzahl der Menschen, die Nein sagen können, ist richtig groß.
Damit beantwortest du eigentlich schon meine Abschlussfrage. Ich wollte dich nämlich fragen, was kannst du denn unseren Zuschauern sagen? Der eine oder andere wird zuschauen, der eben auch häufig verzweifelt ist, Angst hat, die gleichen Ängste, die wir haben, wütend ist über die Unmächtigkeit, die wir haben. Und du sagst, wir bilden Gemeinschaften, wir stärken uns gegenseitig und wir leisten Widerstand gegen die Ohnmacht, gegen die Angst. Ja, das ist genau das, was viele, viele, viele Menschen, die ich auch kennengelernt habe, mittlerweile praktizieren. Und sobald sie eine Gemeinschaft gründen mit den Idealen, die sie verkörpern, wird die Angst immer kleiner und das Ohnmachtsgefühl eben auch. Und vielleicht ist das wirklich die Antwort auf dieses Monstrum der Digitalisierung, dieser dystopischen Zukunft, diesen Transhumanismus, diese abartige Gedankenspielerei von manchen superreichen Eliten, dass wir mit unserer Kleinheit und aber unserer guten Vernetztheit, mit der Liebe, die wir im Herzen tragen, mit unserer Menschlichkeit, mit unserem Freiheitswillen und mit unserem Gerechtigkeitsempfinden, unsere Werte, die uns jetzt viel bewusster werden, dadurch, dass sie uns genommen werden, dass wir die für uns neu definieren und zurückfordern. Und jeder, so wie er es eben kann. Denn übernächstes Wochenende findet ja das Pax Terra Musica statt.
Ja.
Bist du da auch?
Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen. Ich habe schon Werbung in meinem Kanal dafür gemacht und ich überlege tatsächlich auch zu kommen. Ja.
Also ich versuche es auch. Mhm. Und sowas müssen wir natürlich ausbauen, viel mehr machen, uns nicht Angst machen lassen. Ihr dürft aber nicht. Und das dürfen so und so viele Ungeimpfte dürfen nur zusammen sein. Wir müssen vor allem mutig sein, oder?
Ja, wir müssen mutig sein. Wir müssen es tatsächlich auch einfach, dürfen jetzt nicht irgendwie nachlassen und einer momentanen Erschöpfung, die jeder mal zwischendurch hat, nachgeben. Jede Demo ist wichtig, in jeder kleinen Stadt. Es ist wichtig, dass die Spaziergänge nicht aufhören. Es ist wichtig, dass sich in Berlin viele Menschen zeigen am 1.8. Es ist wichtig, dass Menschen tatsächlich einfach auch mit ihren Nachbarn, mit ihrer Familie, mit ihren Freunden sprechen, auch mit denen, die jetzt vielleicht die letzten 2,5 Jahre einen anderen Weg gegangen sind. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die nach der 2., 3. Impfung sagen, das mache ich nie wieder. Ja? Ja. Also ich treffe ganz viele Menschen, die jetzt sagen, wenn ich das geahnt hätte, würde ich nie wieder machen. Die Leute sind ja nicht verloren deshalb. Ja, natürlich geht es mir auch so, dass ich oft eine Enttäuschung habe und denke, mein Gott, wie kann man denn so eine Meinung haben? Oder wie kann denn jemand nicht hinter die Vorhänge gucken wollen, nicht mal die einfachsten Dinge nachlesen wollen oder zur Kenntnis nehmen wollen, dass bestimmte Dinge eben wirklich durch viele Studien inzwischen klar nachlesbar und erwiesen sind. Wie kann das sein? Das macht mich auch oft fassungslos und wütend, aber dann muss ich mich auch immer nochmal zusammenreißen und sagen, nee, ich probiere es nochmal und ich versuche es nochmal. Deshalb habe ich ja jetzt auch das Buch geschrieben, weil ich auch ganz bewusst eben nicht nur ein Video oder eine Videobotschaft oder ein Post auf Telegram machen wollte, sondern tatsächlich ein bleibendes Buch schreiben wollte. Auch tatsächlich gerade in dem Medium Buch, ja, das eben doch ja haltbar, bleibend und eben nicht digital ist. Das war mir sehr wichtig, weil das natürlich zum Nachdenken anregt, weil das natürlich bleibt und weil das vielleicht auch eine Chance hat, Leute zu erreichen, die bisher vielleicht nicht ganz so kritisch waren, wie wir uns das vorgestellt und gewünscht hätten. Und ich habe auch schon viele Zuschriften und Kommentare von Menschen bekommen, die gesagt haben, jetzt bin ich doch mal angeregt worden, noch mal genauer nachzulesen. Es sind ja auch viele Quellen im Buch, wo man dann noch mal nachgucken kann. Das hat einige Leute schon zum Nachdenken gebracht, bin ich sehr froh drüber. Und das müssen wir erreichen. Wir müssen da unbedingt weiter dran arbeiten, dass wir unsere Kreise erweitern und natürlich gleichzeitig, aber was du sagst, eben auch unsere lokalen Kreise stabilisieren. Ja, da dürfen wir auch jetzt, also auch ganz wichtig ist, dass wir jetzt auch da nicht so eine Zwietracht, so ein negatives Element reinkommen lassen, so nach dem Motto, jetzt sind 2,5 Jahre vorbei und jetzt geht es im Herbst wieder los und es wird uns wieder ereilen und so. Man verfällt da vielleicht in so eine leichte Depression, ja. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen weiter mutig sein. Wir müssen den Weg ganz selbstbewusst und mutig weitergehen und immer wieder Nein sagen.
Also ich muss mich jetzt ein bisschen an die eigene Nase fassen, denn deine Worte, die widerhallen in mir und machen mir deutlich, dass ich tatsächlich mich schon angefangen habe zu isolieren nach außen hin, dass ich aufhöre zu diskutieren, dass ich keine Kraft mehr habe, Dinge immer wieder zu erklären, mich immer wieder Anfeindungen auszusetzen, dass ich schon die Tendenz habe, ich unterhalte mich sowieso nur noch mit unseresgleichen, weil alles andere hat ja keinen Sinn mehr. Ich resigniere dann und werde dann auch trotzig. Ich verschließe mich jetzt diesem Gespräch. Aber du hast vollkommen recht. Da gewinnen wir ja überhaupt nichts. Es ist schön, wenn wir unsere Gemeinschaften aufbauen und pflegen, aber wir müssen nach außen hin offen bleiben. Und das macht mich unglaublich hoffnungsfroh, wenn du sagst, dass du Zuschriften bekommst von Menschen, die du zum Umdenken bewogen hast. Aber dafür hat dein Buch auch wirklich alle Potenziale. Das muss ich dir sagen, großes Kompliment. Ich habe gestern meiner Schwester gesagt, das ist das beste Buch, was ich seit Jahren in den Händen hatte. Es ist kein juristisches, trockenes Buch. Es ist brandaktuell und es ist geschrieben aus der Hand eines glühenden Menschen. Und ja, philosophisch unfassbar gut aufgearbeitet. Ich kann das nur von ganzem Herzen weiterempfehlen. Vielen Dank, dass du das geschrieben hast. Und wirst du noch mehr schreiben? Du hast bewiesen, dass du es echt drauf hast, weißt du?
Also es war nicht mein erstes Buch und es wird dem auch natürlich ein weiteres Buch folgen. Das nächste ist schon in Arbeit, in meinem Kopf jedenfalls, von den Gesprächen. Also ich beginne immer mit Gesprächen und unterhalte mich mit möglichst vielen Menschen, um Eindrücke zu gewinnen und neue Perspektiven kennenzulernen. Und das nächste Buch wird genau über dieses Thema geschrieben werden, das du eben angesprochen hast, nämlich über die Freiheit.
Ah, okay. Machen wir dann wieder ein Gespräch?
Sehr gerne.
Da würde ich mich sehr freuen. Lieber Alexander, ich würde dir jetzt das Schlusswort erteilen wollen.
Ja, vieles ist schon gesagt, aber ich glaube, das Schlusswort muss jetzt tatsächlich den vielen, vielen Menschen auf der Straße gelten. Das bewegt mich persönlich wirklich unheimlich, wenn ich sehe, wie viele Menschen mutig sind. Und ich möchte einfach alle ermutigen, weiterzumachen und nicht sich in eine Depression zurückfallen lassen und nicht zu denken, jetzt kommt der Herbst, so wie ich es eben gesagt habe, und jetzt geht alles von vorne los. Ja, es geht wahrscheinlich wieder einiges von vorne los, aber das braucht eben weiter mutige Menschen, vor allem für die anderen Themen, die jetzt noch auf uns zukommen. Corona ist da tatsächlich wahrscheinlich nur in 5 bis 10 Jahren ein kleines Steinchen gewesen und da werden noch viel größere Brocken kommen, die wir alle bewältigen müssen, und da braucht es dann erstmal Mut und Selbstbewusstsein und Standhaftigkeit und einen gesunden Optimismus und auch eben den inneren Kompass. Und deshalb nehmen wir es jetzt als gutes Lehrbeispiel, was uns in den letzten 2,5 Jahren passiert ist. Kämpfen wir weiter für unsere Grundrechte, für das Grundgesetz. Ich bin ein glühender Verfechter des Grundgesetzes. Ich möchte genau, dass dieses Grundgesetz mit seinen Grundrechten wieder vollständig in Kraft ist, hier in Deutschland. Dafür kämpfe ich und ich würde mir wünschen, dass ich dabei von vielen begleitet werde, wie ich das auf den Demos schon erlebe. Ja, und diesen Menschen gilt meine Hochachtung.
Danke für diese Schlussworte, die hoffentlich unseren Zuschauern auch zu Herzen gegangen sind. Liebe Zuschauer, auch von mir, wie bei jedem Ende jedes Gespräches, ich wünsche euch weiterhin viel Mut. Bleibt in der Liebe und in der Menschlichkeit. Wir sind nicht so machtlos, wie wir uns manchmal fühlen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, hier im Busoffice. Macht's gut. Genießt die Hitzewelle. Bis zum nächsten Mal. Eure Julia.